Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Marian Krüger. Marian ist studierter Lehrer, Verhaltensökonom sowie Climate Tech Entrepreneur. Momentan ist er als Dekarbonisierungslead am Sustainability in Business Lab der ETH Zürich tätig. Dort ist er auf der Suche nach dem größtmöglichen Impact im Kampf gegen die Klimakrise. Also Logik oder eher Bauchgefühl?
Ich glaube, hättest du mich vor 2 Jahren gefragt, hätte ich gesagt, ich bin ein absolut rationaler Mensch. Ich habe eigentlich nie Entscheidungen oder ganz selten Entscheidungen aus dem Bauch getroffen. Ich glaube, als Kind war ich, glaube ich, schrecklich, wenn wir mit meiner Familie essen waren, weil ich mich nie entscheiden konnte, weil ich für alles irgendwie, für jedes Gericht ein Für und Wider mehr oder weniger hatte. Ja? Also ich habe versucht, solche Entscheidungen wirklich dann sehr, sehr rational zu treffen. Während meiner Gründung hat sich das dann, glaube ich, ein bisschen relativiert und danach habe ich mich dann nochmal dezidierter auch damit auseinandergesetzt, wie Menschen eigentlich Entscheidungen treffen. Und da muss ich jetzt zugeben, selbst die rationalsten Menschen dieser Welt sind eigentlich absolut irrational. Von daher muss ich sagen, am Ende Bauch.
Vielleicht nochmal diesen Punkt, wie du gesagt hast, du hast dich mehr damit informiert oder mir darüber nachgelesen, wie funktioniert das überhaupt? Gerade auch dieser psychologischen Aspekt, wie funktionieren wir Menschen? Ist es was, womit du dich generell viel beschäftigst, Psychologie des Menschen?
Ja, schon auf jeden Fall. Also in meinem ersten Studium, also ich bin eigentlich ausgebildeter Lehrer, Lehramt studiert, da ist natürlich Psychologie auch ein Teil davon. Das heißt, da habe ich immer schon gemerkt, dass mich das begeistert. Also während der Gründung ist das dann, glaube ich, ein bisschen in den Hintergrund gerückt erstmal, weil man ja sich, glaube ich, vorstellt, und so war es auch meine Vorstellung, dass eigentlich Unternehmensentscheidungen alles ja absolut rationale, auf Zahlen basierende Entscheidungen sind. Da musste ich dann aber auch für mich lernen, dass vieles auch da sehr bauchgetrieben ist, einfach weil so viel, wahnsinnig viel Unsicherheit besteht, ja. Einfach weil man gar nicht die Basis hat, um rational entscheiden zu können. Und nach der Gründung hat mich das Thema aber nicht mehr losgelassen, vor allem aus dem Gedanken her, dass ich bei unseren Kunden, aber auch bei mir selbst und bei meinem Umfeld gesehen habe, wie man auf der einen Seite sagt, man möchte sich nachhaltig verhalten und im selben Moment aber genau das Gegenteil tut. Ja, also es gab so eine riesen Gap zwischen Intention und Behavior, ja, also zwischen dem, was man sagt, was man machen will und was man am Ende macht. Und das hat mich, bei unseren Kunden hat es mich wahnsinnig gemacht, ja, weil man hat grandios gute Sales-Gespräche und wenn es dann an den Punkt kommt, wo sie den Deal closen sollen, dann machen sie es nicht, ja. Und ich konnte es einfach nicht nachvollziehen. Und es hat mich dann quasi so sehr in den Wahnsinn getrieben, dass ich gesagt habe, okay, das muss ich nochmal besser verstehen, ich werde das nochmal studieren und habe dann quasi nochmal ein Masterstudium gemacht in so Verhaltensökonomie, ökonomischer Psychologie, alles mit so einem Schwenker auf Nachhaltigkeit. Ja. Und spätestens seitdem weiß ich, dass wir eigentlich alle hoffnungslos irrational sind.
Was ich viel raushöre, ist so, dass du probierst, die Welt zu erklären und Sachen verstehen möchtest. Und da frage ich, wie erklärst du dir die Welt? Wie erklärst du dir deine Welt? Gibt's eine Philosophie, von der du aus agierst? Oder was ist, wie du einfach dir deine Welt erklärst?
Gute Frage. Erstmal, ich glaube, es geht nicht anders als man kann sie nicht anders als erfahren als über das Erleben selbst. Ja? Also über das Tun, über das Erleben, über das Erfahren am lebendigen Objekt. Weil alles andere würde, glaube ich, auch der Komplexität dieser Welt nicht gerecht. Ich bin davon überzeugt, dass die Welt sich ohnehin stetig verändert. Das heißt, es ist, glaube ich, in der Form gar nicht möglich, von draußen drauf zu schauen und sozusagen irgendwann an einen Punkt zu kommen, wo man sagt, jetzt habe ich es verstanden. Sondern eigentlich ist es mehr eine Herangehensweise als eine Einstellung. Also es ist ein immer ein stetiges Auseinandersetzen mit der Welt, der ich versuche, irgendwie Sinn aus ihr zu machen, wohl wissend, dass es eigentlich nie möglich ist, sie komplett zu verstehen.
Den Gedanken finde ich schön. Auch gerade dieses einfach diese Frage, können wir sie wirklich verstehen? Wären wir dazu irgendwie in der Lage? Oder ist das Einzige, was wir ja können, ist erleben? Und gerade diese ständige Interaktion mit unserem Umfeld, dieses ständige Ausbalancieren, auch einfach nur eine Art von Erleben ist. Und klar können wir uns Gedanken machen, aber verstehen werden wir sie wahrscheinlich nie wirklich.
Richtig, und die Frage ist dann auch, ob man es tatsächlich muss, ja, und was es verändern würde, wenn man es täte. Also würde es mir jetzt helfen, wenn ich unbedingt die Hintergründe der Miserie, in der wir uns in Teilen gerade befinden, verstehe? Also würde es das, was ich jetzt tue, ändern? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich gehe da genauso wie, wenn ich versuche, eine Initiative, ein Unternehmen zu gründen, habe ich Hypothesen darüber, wie es ist, und dann versuche ich, die zu validieren oder invalidieren. Aber jetzt das absolute Wissen darüber würde, glaube ich, tatsächlich letztendlich nicht viel ändern in dem, was ich machen würde.
Sehr interessant. Lass uns da gleich nochmal zurückkommen auf diesen Aspekt des Verstehens, aber davor nochmal ein bisschen umschwenken zu dir nochmal. Und eine Frage, die ich sehr gerne stelle, einfach damit einen Einblick zu bekommen, dadurch, dass mein Eindruck ist, dass du schon echt viele verschiedene Sachen gemacht hast, auch wenn für dich sicherlich mehr oder weniger zumindest eine rote Linie sich durchzieht. Wenn du dir vorstellst, dass du ein Buch schreibst, und zwar deine Autobiografie, was wären so, wenn man so aufschlägt und dann so zum Inhaltsverzeichnis kommt, so die wesentlichen Kapitel, also die Überschriften davon, wie würden die lauten von deiner Autobiografie?
Kindheit und Jugend wären, glaube ich, ein großes Kapitel, und die Überschrift dessen wäre, glaube ich, Basketball. Also ich habe als Kind und auch als Jugendlicher leistungssportmäßig Basketball betrieben, und das hat wirklich mein Leben absolut geprägt. Ich komme aus einer Basketballfamilie, also das war absolut prägend und hat, glaube ich, auch viel mir mitgegeben, wer ich jetzt bin danach. Wäre das zweite Kapitel, ja, mein erstes Lehramtsstudium. Und da, glaube ich, würde ich fast eher sagen, also meine Fächer, die später waren Sport und Englisch. Und der Fokus würde in der Überschrift auch liegen, eher Sport- und Englischstudium und nicht Lehramtsstudium, weil ich es eigentlich studiert habe, weil ich Begeisterung für diese beiden Fächer hatte, für diese Themengebiete. Und ich eigentlich nur nach einer Möglichkeit gesucht habe, sie zu verbinden. Ich fand und finde den Lehrerberuf immer sehr interessant und auch sehr lohnenswert, und will gar nicht ausschließen, dass ich das irgendwann nochmal mache, aber ich bin nicht mit der vollen Überzeugung reingegangen, Lehrer zu werden. Also das wäre auf jeden Fall dann das nächste große Kapitel. Im Anschluss kommt dann so ein bisschen der Sprung ins kalte Wasser namens Wirtschaft, würde ich sagen. Ja? Wo ich mich dann langsam aber sicher auch zurechtgefunden habe. Und dann kam meine Gründung. Und dann als nächstes, würde ich sagen, kam dann ja mein Studium in London. Also das Studium der Verhaltensökonomie und Nachhaltigkeit. Und all die sind aber fast Subkapitel eines großen Kapitels, was ich irgendwie nennen würde, so auf der Suche nach Impact. Ja. Ich glaube, das wäre das Oberkapitel ab dem Punkt, wo ich auch irgendwie selbst gegründet habe. Und da kommen, glaube ich, noch viele weitere Kapitel. Also hoffentlich, genau. Toi, aber ich glaube, das ist so sehe ich es bis jetzt.
Die Suche nach Impact ist natürlich was auch nochmal gleich, lass uns darauf eingehen. Ansonsten dieser spannende Punkt, den ich da nochmal raussehe für mich gerade ist, du hast angefangen als Lehrer tätig zu werden, inwiefern du auch ob jetzt hauptsächlich um die Fächer ging oder nicht, aber trotzdem hat man oft ein typisches Bild von, ich sag mal, Lehrerberuf oder auch generell so vielleicht mit Ziel so Beamtentum. Eine Richtung und dann auf der anderen Seite sagen als nächstes, okay, ich gründe was ein Startup. Was bei vielen Sachen, wenn wir jetzt mal Lehrer und ich gehe nochmal einen Schritt weiter, sage Richtung Beamtentum angestellt sein und auf der anderen Seite ein Startup zu gründen. Wie passt es für dich zusammen in Bezug auf dich als Person?
Auf den ersten Blick, ja, es ist irgendwie sehr, sehr dichotom, ja. Also da bin ich voll bei dir. Das frage ich manchmal auch. Ich glaube, es hat vor allem A, damit was zu tun, dass ich mich weiterentwickelt habe. Also der Marian, der angefangen hat, Lehramt zu studieren und auch dann das erste Staatsexamen zu machen, ist nicht der dann am Ende gegründet hat. Das auf jeden Fall. Zweitens würde ich aber sagen, dass vielleicht nicht, Also man hat das Bild von Lehrern und von Beamten, die sehr sicherheitsverliebt sind oder sicherheitssuchend sind. Und ich glaube, das trifft doch auf einen Teil zu, aber es ist auch nur ein Teil der Lehrerschaft. Und genauso ein Teil der Lehrerschaft ist sehr vielseitigkeitssuchend, sehr breit aufgestellt, auch bereit, Risiken, soweit es möglich ist, in dem Kontext einzugehen. Und ich glaube tatsächlich, dass viele Skills, die man als Lehrer lernt oder gelernt hat im Studium, sehr gut vorbereiten auf das, was eine Gründung potenziell auch ist. Also ist eine geplante Schulstunde oder eine geplante Unterrichtsreihe nicht, sie ist sehr ähnlich zu einer Marketingkampagne, die man startet. Also bei einer Schulstunde machst du dir Überlegungen darüber, irgendwie, was ist dein Publikum, was bringt es an Erfahrungen mit, ja, was können die Schülerinnen und Schüler schon und was möchte ich denen irgendwie mitgeben? Und bei einer Marketingkampagne schaust du dir auch an, okay, wer ist mein Kunde, was ist unser USP und wie kann ich den rüberbringen? Also so gesehen, ja, ist der Sprung, was die Tätigkeiten angeht, glaube ich, gar nicht so groß. Nichtsdestotrotz war es bei mir natürlich auch eine Evolution. Also man muss sich vorstellen, ich kam irgendwie als Lehramtsabsolvent raus und habe mir gedacht, okay, irgendwie in der Wirtschaft muss es ja auch noch andere Sachen geben, die ich spannend finde. Und dann habe ich mir irgendwie meine erste Festanstellung erkämpft und ein paar Wochen später ergibt sich eine Gründungsmöglichkeit und ich schmeiße die Festanstellung direkt wieder um die Ecke und sage, na gut, dann halt ab jetzt, ja, machen wir jetzt.
Ich finde ja den Vergleich schön zu sagen, hey, ist nicht Schule, so eine Stunde extra für Schüler ähnlich wie Marketing und wie in einem Startup. Da würde ich ja sagen, wenn du so siehst, sollte es vielleicht doch Lehrer werden. Es braucht mehr solche Lehrer, die Schüler als potenzielle Kunden sehen, die es erstmal abzuholen gibt und davon zu überzeugen und vielleicht zu fördern. Und vielleicht auch einfach diese Haltung zu sagen, ich diene ihm, ich bin in Dienstleistung für die Schüler oder die Kunden halt. Gerade hast du noch gesagt, es hat sich die Möglichkeit einer Gründung ergeben. Mhm. Ja, was meinst du damit, es hat sich die Möglichkeit ergeben und inwiefern war es für dich eine ganz bewusste Entscheidung?
Also vielleicht um das zu rekapitulieren. Also ich kam aus dem Studium und habe gesagt, okay, dann schaue ich jetzt erstmal, was in der Wirtschaft so los ist. Ja? Also wo kann ein potenzieller Sport- und Englischlehrer irgendwie Wert schaffen, ja? Und auch das Gefühl haben, dass er gebraucht wird. Und dann war ich erst bei einer Innovationsberatung in Hamburg über ein Praktikum, was auch super spannend war. Da habe ich so ein bisschen die Liebe für Innovation und auch so für, ich nenne es jetzt mal mit dem denglischen Customer Centricity, ja, meine Begeisterung dafür gefunden. Die Themen, die da aber bearbeitet wurden, waren jetzt nicht die mich begeistert haben. Da war zu wenig Impact drin. Ja. Und deswegen habe ich mich dagegen entschieden und bin dann zu Innogy, dem grünen Teil von RWE, ja, gegangen ins Corporate Venture Building. Was mich da gepackt hatte, waren vor allem ein konkretes Thema, und zwar habe ich gesehen, dass die Themen, an die wir arbeiten, oder an denen dort gearbeitet wurde, waren Geschäftsmodelle, die nicht nur auf Profit ausgelegt waren, auch, ja, es musste mal wie das Businessmodell dahinterstehen, aber auch immer noch eine zweite, entweder eine E oder eine S oder eine G-Komponente drin hatten, ja, also von dem ESG. Und deswegen habe ich gesagt, boah, das finde ich spannend, da möchte ich mehr darüber erfahren, und dort bin ich dann auch wieder nur als Praktikant reingekommen, haben wir dann über Monate meine Festanstellung gearbeitet, und dort habe ich dann mit einem Arbeitskollegen ein Thema angeschaut. Und das war die ganz banale Frage, was kann man mit Drohnen im Energiesektor eigentlich machen? Ja, Drohnen waren damals noch relativ neu und nicht so verbreitet, wie sie irgendwie heute sind. Und haben uns überlegt, also Drohnen im Energiesektor, was können die leisten? Die können eigentlich überall dorthin, wo man sonst nur schwer hinkommt, können sich eigentlich all das anschauen, was sonst mit großem Aufwand anzuschauen ist. Und dann haben wir relativ blauäugig einfach wild Leute cold gecallt, die Assets haben. Also Solaranlagen, Windräder, Kühltürme, Powerlines und wie sie alle heißen. Und dort haben wir gemerkt, okay, im Bereich Solar ist ein Bedarf da, oder gibt es ein Problem, nämlich herauszufinden, ob Solaranlagen wirklich so gut funktionieren, wie sie es funktionieren sollen. Und wenn man sich vorstellt, dass die auf den Dächern sind oder dass es riesig große Solarparks, die man an den Autobahnen sieht, sind, dann ist es nicht einfach, das rauszubekommen. Ja? Und so eine Drohne, wenn die da rüberfliegt mit einer speziellen Kamera, kann die das innerhalb von Minuten Stunden rausbekommen, je nach Größe der Anlage. Da haben wir dann relativ schnell gemerkt, okay, da ist Musik drin, so wir können unsere ersten Hypothesen immer weiter validieren. Und dann hat sich relativ schnell die Idee verfestigt, ist schön gut, dass wir das jetzt hier irgendwie intern bei Energy treiben, aber eigentlich ist das was auch fliegen, im wortwörtlichen Sinne, fliegen kann, auch außerhalb. Und dann haben wir vorgeschlagen, ja, dann würden wir das gerne ausgründen und fänden es quasi, würden unsere Energy-Arbeitsverträge ruhen lassen, sondern beenden, ja, und möchten jetzt quasi Gründer werden. Und so hat sich das quasi die Möglichkeit quasi, haben sie uns erarbeitet, wenn man so will, ja, und die Idee dann aber auszugründen, die kam dann auch aus uns selber raus. Und das haben wir dann gepusht und irgendwann gab es dann das Go. Und dann war man plötzlich Gründer.
Lass uns auf zwei Aspekte nur kurz drauf eingehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie schon relevant für viele andere, die halt in jeglicher Form eine Initiative gründen sind. Einerseits dieses erste potenzielle Kunden erstmal anrufen zu gucken, ist wirklich ein Bedarf da? Und wenn ich mir vorstelle, gerade große Konzerne oder einfach größere Unternehmen im Solarbereich, doch generell im Energiemarkt, wie hat das stattgefunden? Hast du dir einfach angerufen, irgendjemand, dem du, sag ich mal, ein Telefon bekommen hast, dann gesagt, hey, okay, was sind eure Probleme? Dann wird es schwer, dass sie dann auf einmal mal sagen, hey, ja, genau das und das sind unsere Herausforderungen. Irgendwas wollen sie ja auch erstmal haben und vielleicht auch zu gucken, wie schaffst du es, dass du, ohne dass es was wirklich vielleicht Konkretes ist, weil so wie sie es anhört, gab es zwar irgendeine Idee mit Drohnen, aber so schwammig und so wenig wie oft, auch gerade beim Anfang, nicht nur bei euch jetzt, sondern ganz allgemein ist, reicht es ja selten, um in dieser Phase wirklich Leute davon zu überzeugen.
Absolut. Also ich muss erstmal sagen, Cold Calling war und ist nach wie vor nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Ja, das war ein großer Sprung über meinen eigenen Schweinehund. Also es war nicht easy, was mir auf der anderen Seite natürlich geholfen hat. Wir hatten sozusagen die Brand Energy im Hintergrund. Das heißt, die hat immer schon mal ein bisschen Kredibilität gegeben. Ich glaube, wenn man gerade irgendwo am Anfang steht und eine Möglichkeit hat, ob es eine Uni-Kooperation ist, ob es ein warme Intro durch irgendjemanden ist, irgendetwas, was so ein bisschen die Tür so ein bisschen einen Spalt weiter aufmacht, dann hilft das schon wahnsinnig. Aber ich glaube, das absolut Zentrale ist, du hast es richtig gesagt, wir hatten ja noch kein Produkt. Ja, wir wollten erstmal validieren, ob da überhaupt ein Problem ist. Einfach zu fragen, wie sieht ihr, je nachdem, Alltag aus? Als Solar Asset Manager, als Kühlturmbetreiber, als Bauer, Bauerin, die relativ viel Solaranlagen auf ihren Dächern hat. Ja? Und einfach, also ich habe, glaube ich, noch niemanden getroffen, und jetzt gerade sind wir das perfekte Beispiel, der, wenn er gefragt wird, über sich zu erzählen, ungern von sich erzählt. Ja, also ich erzähle dir auch gerade, weil du mich fragst, und das war bei den Leuten eigentlich genauso. Also wenn man ein genuines Interesse daran hat, und das hatte ich, und das sollte eigentlich jener haben, der versucht, diese Probleme zu lösen, dann sind die Leute fast immer sehr gerne bereit, darüber zu sprechen. Und dann, wenn man erstmal eine Beziehung hat, sind sie sicherlich erstens bereit, wenn man lieb fragt, noch weitere Leute, die sie kennen aus ihrem Netzwerk, also so Snowball-Sampling, ja, also wenn man am Ende lieb fragt, fällt Ihnen noch jemand ein, mit dem ihr noch sprechen sollt? Dann ist es ganz selten so, dass sie sagen, nee, absolut niemand, sondern ganz im Gegenteil. Dann wird der Kollege oder dann wird der Geschäftspartner nochmal eben erwähnt und dann ist der Lied da auch schon warm. Und so kann man das weiterentwickeln. Absolut zentraler Teil davon ist immer, dass man nicht versucht, irgendwas zu verkaufen, sondern dass man erstmal versucht zu verstehen, was ist das Problem, und das auch ganz transparent sagt.
Gut. Also erstmal für mich zwei wichtige Sachen, was du zum Schluss gesagt hast. Ich glaube, es ist so eine typische Sache, aber etwas, was man nicht oft genug betonen kann, ist am Ende des Gesprächs nach weiteren Empfehlungen zu fragen. Erstmal, damit man neue Leute hat. Aber auch gleichzeitig, wenn man als von der Empfehlung kommt, hat man deutlich andere Voraussetzungen schon mal. Und dieses möglichst von Anfang an mit anderen Namen verbinden, ob es jetzt von der Universität ist oder einer anderen Organisation, dass man so ein bisschen Start-Credibility hat und ich ja eigentlich als niemand auftritt.
Ja, voll, absolut.
Das Zweite, und wie gesagt, nur kurz, weil ich denke, die sind nichts, wo wir zu tief drauf eingehen müssen, aber ich denke, sehr, trotzdem mega interessant für alle, die es betrifft, ist es, aus einer Organisation heraus ein Startup zu gründen. Weil welches Interesse sollte das Unternehmen daran haben? Letztendlich verlieren sie Arbeitskräfte und es, selbst wenn man keine Konkurrenz macht, ist man halt irgendwas, wo vielleicht die Organisation von profitieren könnte. Außer es ist ein Spin-off, was dann irgendwie noch in jeglicher Form irgendwie dazugehört. Wie bist du das Ganze angegangen? Hm. Beziehungsweise vielleicht, was würdest du anders machen im Nachhinein jetzt nochmal?
Verstehe, ja, ja. Also wir waren sozusagen in der glücklichen Lage, dass der Energy Innovation Hub die dezidierte Aufgabe hatte, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, weil von ganz oben der CEO erkannt hat und gesehen hat, dass diese neuen Geschäftsmodelle werden kommen, ob sie es selber machen oder nicht. Und wenn sie disruptiert werden, dann doch lieber durch eigene Teams oder durch Teams, die sozusagen, wo sie ein Stake drin haben, als durch externe Teams. Das war so ein bisschen die Ratio hinter dem Ganzen. Und das hat uns natürlich viel Freiheit gegeben in dem, was wir getan haben. Und das war sehr, sehr lohnenswert. Und auch als, nachdem wir draus waren, hat dann Innogy die erste Finanzierungsrunde gemacht. Das heißt, sie hatten dann auch sozusagen ein Stake in uns drin und waren dann auch daran interessiert, dass wir uns natürlich weiterentwickeln und haben uns auch weiterhin unterstützt. Was würde ich anders machen? Ich glaube, das ist eine Evolution, die sowohl wir als Gründer als auch dann als Innovationshub von Innogy durchgemacht haben. Das Cap Table, also die Aufteilung der Unternehmensanteile, nachdem man gegründet hatte, war, es ist jetzt sehr speziell und ich glaube, das ist auch eher für Leute, die irgendwie im VC-Kontext oder VC-unterstützte Unternehmen aufbauen wollen, relevant. Aber man muss sich immer gut überlegen, wenn nach der ersten Finanzierungsrunde der Stratege, also der strategische Investor, in diesem Fall irgendwie, einen Großteil der Anteile behält, dann ist es sehr schwer, danach weitere Finanzierung zu bekommen. Und genau vor dieser Herausforderung standen wir auch später. Wir waren die allerersten, die ausgegründet haben und es war ein langer Weg dorthin, dass wir überhaupt ausgründen konnten und Anteile bekommen haben. Und ich bin wahnsinnig dankbar, nicht, dass man das hier falsch steht, ich bin unglaublich dankbar für die Opportunität und für die Möglichkeit. Aber ich glaube, das zurückblickend würde ich noch mehr versuchen, das deutlich zu machen, welche Implikationen solche Entscheidungen auch auf die zukünftige Entwicklung von einem Unternehmen haben.
Ich glaube auch eine ganz wichtige Sache, nicht nur aus Sicht des Gründers, sondern halt auch genauso für die, die beim Anfang halt investieren, sich da einfach darüber zu machen. Die wollen ja, dass das Unternehmen erfolgreich wird und wenn durch solch eine Entscheidung es schwieriger wird, weitere Finanzierung zu bekommen, muss man halt schauen, wie man das vielleicht anders angehen kann. Lass uns nochmal umschwenken, Marian, und zwar zu dem, was du jetzt gleich machst, beziehungsweise was du gesagt hast als dieses Überthema, erstmal vielleicht das Streben nach mehr Impact oder ja vielleicht auch herauszufinden, was deine Rolle, wie du irgendwie einen Beitrag leisten kannst. Und vielleicht, bevor wir darauf eingehen, was du konkret machst, was ist es denn, was dich jetzt momentan antreibt, wo du sagst, hey, das ist, was dich motiviert?
Also ich glaube, hättest du mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich gesagt, ich sehe, dass Menschen sich unnachhaltig verhalten und das möchte ich ändern. Ja, und deswegen bin ich nach London gegangen, deswegen habe ich das Ganze studiert und ich kam etwas desillusioniert zurück, muss ich gestehen. Ich hatte mir so ein bisschen den Blueprint erhofft für nachhaltige Verhaltensänderungen, nachhaltig im doppelten Sinne, ja, also nachhaltig langfristig und nachhaltig besser für die Welt. Und ich musste, und das lag nicht an dem Studium, das Studium war super, super toll, ich kann auch jedem, der schon ein bisschen gearbeitet hat und dann nochmal studiert, empfehlen, das zu tun. Es hat eine ganz andere Qualität, nochmal zu studieren, wenn man wirklich sich bewusst dafür entscheidet und eigentlich nicht nur mit Sachen auseinandersetzt, die einen begeistern. Ja, also das war eine absolute Genugtuung. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Aber am Ende stand ich da und habe gemerkt, oh, Verhaltensänderung ist ganz schön schwer. Verhaltensänderung braucht ganz schön lange. Und ich weiß nicht, ob das gerade der größte Hebel ist, einen Impact zu haben. Ja, dann musste ich also sozusagen meine Arbeitshypothese, wie ich sozusagen den größtmöglichen Impact haben könnte, ein bisschen verändern. Und die jetzige ist, es braucht Lösungen, meist technologischer oder Geschäftsmodell-Natur, um uns die Zeit zu kaufen, die es braucht, damit eine Verhaltensänderung passiert. Ja, Verhaltensänderungen passieren einfach nur sehr lange und wir müssen uns diese Zeit kaufen. Und die Zeit können wir uns nur kaufen, indem wir es schaffen, die CO2 und andere Greenhouse-Gas-Konzentration in der Atmosphäre zu reduzieren. Das ist auch das, woran ich jetzt gerade arbeite und worum es mir auch absolut geht. Ja, also sozusagen, ich bin nach dem Studium, dann habe ich mir selbst als Ziel gesetzt, okay, such dir etwas, wo du für dich den glaubst, den großmöglichen Impact gegen die Klimakrise zu haben. Und jetzt arbeite ich daran, vor allem in den Industrien, die sehr schwer zu dekarbonisieren sind. Also Zement, Stahl, Müllverbrennung, langfristige, also Maritime Shipping, also die Industrien, wo es nicht reicht zu sagen, okay, wir machen einfach alles, wir elektrifizieren einfach die komplette Welt und dann sind wir gut. Dort die größten Probleme anzugehen und dafür zu sorgen, dass wir da dekarbonisieren können.
Was war der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, du gehst in, ja, zur ETH Zürich und dort bist du ja im Bereich für Sustainability in Business Lab, richtig? So heißt das. Und was war der ausschlaggebende Punkt dafür?
Genau, also ich bin am SUS Lab, Sustainability in Business Lab an der ETH Zürich. Wir machen keine akademische Forschung, sondern wir sind eine sehr praxisorientiertes Team, das irgendwo auf dem Kontinuum zwischen Beratung und Forschung einzuordnen ist. Also wir machen eigentlich nur Industrieprojekte, sowohl mit Startups als auch mit etablierten Industrieplayern und schauen uns eigentlich immer an. Die zentrale Frage, die wir uns in all den Industrien und für all die Unternehmen stellen, ist, warum habt ihr noch nicht dekarbonisiert? Was hält euch noch davon ab, zu dekarbonisieren? Und dann adressieren wir diese Fragen. Ja. Warum ich da gelandet bin, also ich habe mich dann nach dem Studium in London umgeschaut und hatte auch einige Gründungsideen und habe auch überlegt, da gehst du bei einem anderen nachhaltigen oder Impact-Startup frühzeitig rein. Und dann hat sich diese Opportunität in Zürich aufgetan und ich habe gehört, also von was für potenziellen CO2-Emissionsreduktionen da gesprochen wird. Ja, also da geht es zum Beispiel darum, die komplette Müllverbrennungsindustrie in der Schweiz zu dekarbonisieren. Die emittieren knapp 15%, also 4 Millionen Tonnen, 15% der Schweizer Emissionen. Und dieser Impact-Hebel hat mich absolut gecatcht. Also da kann keine Gründung, die ich jetzt auf die selber machen würde und auch kein anderes Startup auf die Schnelle sozusagen so ein Potenzial an Impact darstellen. Und ab dem Punkt war ich mehr oder weniger verkauft, muss ich ehrlich gestehen. Dann kam noch dazu, dass was mir immer besonders gefällt, jetzt wenn ich mir anschaue, wie ich gerne arbeite, ist, ich bin gerne in Schnittstellenpositionen. Also ich mag es zum Beispiel im Startup am Produkt zu arbeiten. Weil das Produkt, wenn es ein Tech-Produkt ist, sowohl auf der einen Seite mit Tech zu tun hat, aber auch mit Sales und Marketing zu tun hat. Gleichzeitig ist es auch ultra strategisch. Und genau die Arbeit mache ich jetzt eigentlich auch. Also wir sind so ein bisschen intermediär zwischen den Technologien, die es gibt, zwischen der Industrie. Wir versuchen eigentlich immer nur herauszufinden, okay, was ist gerade die größte Hürde? Und lass es mal schauen, wie wir darüber sprechen.
Wenn du nochmal diesen Bereich ein bisschen größer machst, nicht nur in Bezug auf deine Tätigkeit, sondern vielleicht generell Nachhaltigkeit beziehungsweise diese Frage Impact haben. Was sind da so zentrale Fragen, 1, 2, 3, zu denen du immer wieder zurückkommst, beziehungsweise die sich einfach ja immer wieder beschäftigen?
Ja, also ich glaube, die zentrale Frage, auf die ich immer wieder zurückkomme, ist, wie granulare Tätigkeiten und granularer Impact in einen systemischen Impact fließen kann. Ja, also macht es Sinn, sozusagen ein Symptom sich anzuschauen und dieses Symptom anzugehen, oder muss man nicht eigentlich schauen, okay, was ist der Grund für das Symptom? Und das bringt einen fast immer dazu, dass man eine systemische Perspektive einnehmen muss. Das heißt, die großen Fragen, die man sich stellt, sind meist deutlich komplexer und deutlich unübersichtlicher, als man es sich wünschen würde. Und das ist, glaube ich, auch die große Herausforderung dabei. Und was man dabei dann auch oftmals erkennt, und das muss ich auch mir, also auch die systemische Perspektive ist etwas, was ich jetzt aus meiner Gründungszeit nicht unbedingt mitbekommen habe, weil man da eben mit einem kleinen Team oftmals an sehr granularen, wichtigen, aber an granularen Problemen von Kunden arbeitet. Und oftmals mehr oder weniger für sich allein. Ja, und ich glaube, ein systemischer Blick auf Impact führt nachhaltig dazu, dass man kein Einzelgänger oder Einzelkämpfer mehr ist, sondern dass man eigentlich nur an Kooperationen und Partnerschaften denken kann oder muss. Und das war etwas, an das ich mich nach wie vor gewöhne, und dessen Wichtigkeit mir immer bewusster wird. Das sind auch so banale Sachen wie, also wir machen irgendwelche Studien, Projekte, und normalerweise sehe ich da aus meiner Gründerperspektive wahnsinnig viel IP und Wert, den ich eigentlich gerne intern behalten würde. Ja, weil, also aus einer erstmal sehr business-orientierten Perspektive ist es was, wo man Ressourcen reingesteckt hat und die man irgendwie entlohnt haben möchte. Aber wenn ich aus einer systemischen Perspektive drauf blicke, muss ich mir eingestehen, den größeren Impact hat es aber, wenn wir das Ganze mit der Welt und mit dem System teilen. Und das ist ein ganz großer Switch, auch ein ganz großer Aha-Moment für mich gewesen, wo ich immer noch am Kalibrieren bin, wo genau ich da stehe. Ich glaube, da gibt's, es ist, also Open Source ist eine Lösung und Patent ist eine Lösung, ja. Und irgendwo dazwischen bin ich gerade unterwegs.
Ich glaube, es ist eine ganz spannende Fragestellung, auch gerade für alle, die so ein bisschen aus dem typischen Startup-Business-Bereich kommen und dann sich aber genau mit dieser Frage beschäftigen, okay, wenn es mir nicht nur darum geht oder vielleicht sogar, wenn es vordergründig um Wirkung geht, wie kann ich da drin agieren und war alles einfach frei rauszugeben, Open Source zu stellen, eignet sich für viele Sachen auch einfach nicht. Also wirklich auch nochmal die Überlegung zu gehen, okay, wie viel kann ich rausgeben, wie viel möchte ich, auch gerade damit ich vielleicht langfristig das machen kann, was ich mache. Ist ja auch eine Sache, nicht genau, nur um Gewinnmaximierung.
Absolut, absolut, absolut. Ich glaube, da das schließt sich auch gar nicht unbedingt aus. Ja, also das ist ganz im Gegenteil. Ich glaube, wenn man es schafft, Wert zu kreieren, dann muss der nicht notwendigerweise damit zusammenhängen, was man weiß, sondern was man tut. Und auch, was du richtig sagst, es geht halt, wenn man langfristig unterwegs ist, auch dann ist es, glaube ich, eine ganz andere Perspektive, als wenn man kurzfristig darauf schaut, dass man ja seine Schäfchen bei sich im Stall behält und sie nicht auf die Weide schickt, damit keiner gucken kann, wie toll die Schäfchen da irgendwie laufen und aussehen.
Ja, wollen wir nochmal zu dieser Frage oder zu der Betrachtung zwischen Systembehandlung und zu gucken, wie kann man die Ursachen angehen, einhergehend mit einer systemischen Betrachtungsweise darauf legen, verbunden mit dem, was du davor gesagt hast, dieses, wie schwer nachhaltige Verhaltensänderung wirklich ist. Weil wenn man mal einfach mal nüchtern, sage ich mal, betrachtet, sind ganz viele Herausforderungen, die wir in Bezug auf Klimaschutz, nicht unbedingt Klimawandel, aber auch vor allem Klimaschutz, was wir da tun könnten, welches Potenzial, wenn wir das mal betrachten, ist so, ja, ganz viel ist, wenn der größte Teil der Menschen sich anders verhalten würde, dann wäre schon ganz, ganz, ganz viel anders und da hätten wir schon sehr viel erreicht. Gleichzeitig, wie du meinst, so einfach ist es halt nicht, sondern das ist eine simple, aber total schwierige Sache, im großen Maßstab Menschen das Verhalten positiv zu beeinflussen. Gleichzeitig probieren es ja immer wieder, ne? Also Marketing von verschiedenen Unternehmen zielt ja genau darauf ab, Menschen zu beeinflussen. Wie passt es für dich zusammen, einerseits zu sagen, das ist einer, oder nicht wie passt es zusammen, sondern eher wie denkst du darüber, dass es einerseits so ein riesengroßer Hebel ist und sagen würde, damit könnten wir so viel bewegen, andererseits ist es schwer und vielleicht muss man woanders ansetzen.
Das mag etwas eigenartig klingen, aber leider ist der limitierende Faktor da der Mensch. Ja, also der Mensch und wie er gestrickt ist. Wir sind nun mal, wir haben unsere Biases, wir sind nun mal gestrickt in einer Weise, die auch von, die unsere jetzige Lebensweise präferiert. Und unsere jetzige Lebensweise ist genau dort darauf ausgelegt, diesen Bedürfnissen und diesen Eigenschaften, wie wir sind, zu entsprechen. Beispiel, wir sind unglaublich auf das Jetzt fokussiert und haben ganz, ganz große Probleme, unser Verhalten auf zukünftige Folgen auszurechnen. Nennt man Present Bias. Und wenn ich mich umschaue, dann sehe ich, dass der Großteil meiner Umwelt darauf ausgelegt ist, mir kurzfristige Befriedigung zu schaffen. Ja? Und das ist noch nicht mal verwerflich, weil im Grunde diese Unternehmen ja versuchen, dieses Bedürfnis zu lösen. Und gleichzeitig, aber inhärent wichtig ist für den Kampf gegen die Klimakrise, dass wir in die Zukunft schauen. Und ich das ist das, was ich meine mit desillusioniert. Ich tue mich sehr schwer zu sehen, wie man diese grundsätzlichen Eigenschaften für uns verändern kann. Ja, was man machen kann, ist, man kann versuchen, dass auch nachhaltiges Marketing beispielsweise diesen Logiken entspricht oder versucht, diese Logiken zu spielen, diese Klaviatur zu spielen. Und ich glaube, das wird auch immer mehr gemacht und das ist auch genau richtig. Gleichzeitig läuft uns aber die Zeit davon und dann sind wir wieder beim systemischen Punkt. Ich glaube, es bräuchte so viele unterschiedliche Klaviaturen, um dazu zu führen, dass wir Menschen wirklich zu einem großen Maß Verhaltensänderung zeigen würden, damit es wirklich einen Impact hat. Und als Alternative dazu gibt es eben Systeme wie bestehende Industrien, die man sozusagen wenn man dort den Aufwand reinsteckt, glaube ich, mehr Impact erreichen kann. Was ganz wichtig ist, was nicht heißen soll, dass es keinen Unterschied macht, wenn du oder ich weniger fliegen, uns nachhaltiger ernähren, für nachhaltige Kurse spenden, freitags auf die Fridays for Future Demos gehen. Ganz und gar nicht. Das ist wichtig, damit organisch die Verhaltensänderung passiert. Ja? Und das unterstützt die und je mehr wir das machen, desto schneller verändern sich soziale Normen. Was ich auch nur sagen will, ist, für mich selber ist es meine Ratio, mich eben nicht mit Verhaltensänderung auseinanderzusetzen, sondern mit dem Dekarbonisieren von Industrien, weil ich das Gefühl habe, dass der Hebel in der Kürze der Zeit, wie wir sie haben, dort größer ist. Aber es ist eine absolut spannende Frage, auf die ich nach wie vor auch keine Antwort habe und die ich super, super gerne diskutiere. Also wenn du jetzt ein feuerndes, brennendes Plädoyer für Verhaltensänderungen aussprichst, dann bin ich nicht der sagt, um Gottes Willen, sondern ganz im Gegenteil, das ist wahrscheinlich sehr interessanter Food for Thought.
Lass uns mal einen kleinen Mini-Gedankenexperiment dazu machen. Stell dir vor, es gibt enorm viele Ressourcen, sowohl von Geld, Energie, aber auch extrem viele schlaue Menschen, die sich genau dafür einsetzen, ich sag mal, die Verhältnisse zu verändern. Oder auch im Prinzip auf der Ebene, nicht nur bei den Sachen, sondern auch auf der Ebene, wo du jetzt antrittst, zu sagen, okay, wir schauen uns in allen möglichen Industrien an, wir gucken, dass dort ganz viel passiert. Dass du sagst, okay, da passiert so viel, ob ich jetzt da noch was mache oder nicht, macht jetzt auch keinen Unterschied, da passiert schon so viel. Wo ganz wenig passiert, ist genau auf dieser Ebene der nachhaltigen Verhaltensänderung. Wo also ganz klar ist für dich, okay, da muss jetzt was passieren, das ist der größte Hebel, dort kannst du machen. Einfach weil bei dem Rest genug passiert. Wie würdest du das Thema angehen?
Ich glaube, der absolut größte Hebel da ist ein CO2-Preis, der jetzt nicht unmittelbar sozusagen eine Verhaltensintervention ist, kann man, oder vielleicht sogar doch, aber ich glaube, sobald die tatsächlichen Externalitäten von Produkten im Preis internalisiert werden, würde es dazu führen, dass Menschen sich zumindest anders konsumieren würden. Da bin ich absolut fest von überzeugt. Das ist, glaube ich, einer der größten Hebel. Andere Sachen, und das sind Sachen, die ich super spannend finde, da geht es so in die Richtung des oftmals bemühten, teilweise auch überbemühten Nudgings. Ja? Also man kann natürlich diese Verhaltensklaviatur, die es gibt, so wie wir ticken, auch zum Nachhaltigen nutzen. Ja? Also die ganz tollen Beispiele, man kann einfach, wenn man verhindern möchte, dass draußen in unserer Umwelt zu viel Müll rumliegt, gibt es ganz tolle Experimente dazu. In Kopenhagen war es, glaube ich. Sie haben in der Stadt an den großen Plätzen, wo sich sonst immer sehr, sehr viel Plastikmüll gesammelt hat, auf den Boden grüne Fußabdrücke gemacht, die zum nächsten Mülleimer führen. Hat zu einer massiven Reduktion von Plastik und Müll in den Straßen geführt. Oder man kann, da gibt es auch super, super spannende Sachen, da habe ich auch schon mal überlegt, ob man da irgendwie noch mehr was draus machen kann. Also es gibt soziale Normen, spielen eine ganz, ganz große Rolle, in dem, wie wir uns verhalten. Es gibt sozusagen präskriptive Normen, das ist, was ist es, was ist richtig zu tun? Und es gibt deskriptive Normen, die besagen, was tut die Mehrheit? Und eine ganz bekannte Studie dazu ist, sie haben in einem Hotel, in Hotelzimmern drei Gruppen gehabt, beziehungsweise vier, eine Kontrollgruppe. Eine Gruppe hat, das kennst du mit Sicherheit, wenn man im Hotel ist und dann seine Handtücher aufhängt oder nicht aufhängt, mit diesen den Hinweisen, die sagen, okay, wenn du das, bitte schütze die Umwelt, bitte nutze das Handtuch nochmal. Also in der Kontrollgruppe hing gar nichts. In der ersten Interventionsgruppe hing der Standardspruch, sie schützen die Umwelt, wenn sie das Handtuch aufhängen. In der zweiten Kontrollgruppe stand, sie schützen die Umwelt, wenn sie das Handtuch aufhängen. 75% aller Hotelgäste in diesem Hotel hängen ihr Handtuch wieder auf. Und jetzt kommt das Interessante. In der dritten Gruppe stand alles genauso. 75% der Gäste in diesem Zimmer hängen das Handtuch wieder auf. Was glaubst du, welche Gruppe am meisten ihre Handtücher wieder aufgehängt hat? Richtig, die letzte. Die, wo es stand in diesem Zimmer. Was rational absolut überhaupt keinen Sinn macht. Ja? Aber was tatsächlich einfach ein Bias ist, den wir haben. Ja? So ein lokaler Bias. Und ich glaube, genau diese Erkenntnisse kann man auch auf vielen anderen Ebenen spielen. Und ich glaube, das wären Sachen, die ich dann, das ist die Frage, wie, in was für eine Entität man das am besten machen würde. Entweder man ist irgendwie in öffentlicher Funktion oder man, das hatte ich tatsächlich überlegt, ob man irgendwie ein Institut oder eine Art Beratung gründet, die Unternehmen oder Organisationen dabei unterstützt, diese Techniken, diese Nudges zu benutzen, um Menschen zum nachhaltigen Verhalten zu erlauben. Mein Gefühl war, dass ich glaube, die Zeit ein bisschen früh ist. Dass das Erkenntnis nicht, weil das Problem nicht da ist, sondern weil die Erkenntnis, dass Verhaltensänderungen ein potenzieller Hebel sein kann, noch nicht da war. Das mag sich jetzt geändert haben und ich wäre super happy zu sehen, wenn Leute das angehen würden. Also wenn Changemaker aus deiner Community Bock drauf haben, ich glaube, dass es ein super spannendes Feld sein kann und auch echt viel Potenzial drin.
Ja, bin total bei dir. Ich glaube, da ist auch ein Riesenpunkt, also Riesenpotenzial und was ich denke, auf allen Ebenen angegangen werden muss und idealerweise auch in jedes Produktdesign diese Aspekte mit reinkommen.
Voll, ja.
Und ich finde, manche Fäden kommen jetzt mal wieder auch dieser Punkt zu, inwiefern entscheiden oder handeln Menschen überhaupt rational oder eher irrational? Nicht nur, wie treffen sie Entscheidungen, sondern auch generell dieses irrational Handeln und zu gucken, wie können wir uns das zunutze machen? Und wenn wir jetzt mal wieder von Nudging, wo es geht ja auch viel darum, Handlungen, aber auch Entscheidungen anzustoßen und zu fördern, auf diesen Punkt von Entscheidungen treffen gehen, was ja auch ein sehr zentraler Punkt sicherlich in deiner Arbeit ist, eigentlich von jeder, ja, dieses, wie, auf welcher Grundlage triffst du Entscheidungen? Einerseits zu sagen, na, war ja eine große Entscheidung, okay, wo habe ich jetzt den großen Impact, aber auch jetzt in dem Alltäglichen wichtige Entscheidungen zu treffen, auf welcher Grundlage triffst du sie?
Das ist eine Frage, mit der ich mich selbst auch viel auseinandersetze und auch da, glaube ich, weiter irgendwie im Prozess bin, meinen Weg da zu verfestigen. Ich glaube, dass es bei mir, und ich glaube, dass es bei vielen so ist, aber ich spreche jetzt hauptsächlich für mich ein Mix ist aus Ratio und Emotio. Also, dass ich mir schon, wenn ich vor einer Entscheidung stehe, versuche, möglichst viele Daten zu besorgen. Oftmals in den Bereichen, wo man als Gründer, aber auch als Nachhaltigkeitsaktivist unterwegs ist, ist es das sind Bereiche, die von sehr viel Unsicherheit geprägt sind. Das heißt, am Ende wird man eh nur begrenzt Daten haben. Das heißt, man wird rational nie sich vollständig sozusagen zufrieden fühlen in seiner Entscheidung. Und das ist was ich durch die Gründung gelernt habe und auch eines der Sachen, die ich nicht mehr missen möchte, ist auch auf mein Bauchgefühl zu vertrauen. Das heißt, so wie ich Entscheidungen meist jetzt angehe, ist, dass ich mir das für und wieder anschaue und mir auch Gedanken dazu mache, aber am Ende mir dem Wert meiner Bauchentscheidung bewusst bin. Und das ist ein ganz großes Learning für mich, da war in den ersten Hirings, die wir gemacht haben im Startup, wo man natürlich einen Einstellungsprozess hat, mehrere Gespräche und und versucht das Ganze zu standardisieren, damit man natürlich jedem Bewerber, jeder Bewerberin fair und transparent und gleich gegenübertreten kann. Und am Ende habe ich aber gemerkt, okay, wir haben die eingestellt, bei denen ich nach den ersten 5 Minuten das beste Gefühl hatte, Bauchgefühl. Und es hat sich absolut bewährt. Es waren, also die Menschen, die wir eingestellt haben, die ich da kennengelernt habe, das ist fast das größte Geschenk gewesen, was ich während der Gründung hatte. Bin ich super, super dankbar für. Und da habe ich, das hat mir ganz prägnant den Wert von Bauchentscheidungen vor Augen geführt. Und seitdem vertraue ich da noch deutlich, deutlich mehr drauf. Das ist natürlich so, wenn man das hängt von Entscheidung zu Entscheidung ab. Also jetzt die Frage, wo gehe ich nach meinem Studium hin? Das war sicherlich eine, die mehr durch Bauch getrieben war. Jetzt, wenn ich in meinem Arbeitskontext eine Entscheidung treffe, welches Projekt verfolge ich, welches verfolge ich nicht, wie stehe ich zu einer Sache, wie stehe ich zu einer Sache nicht. Natürlich ist das deutlich mehr rational und auf Daten basiert. Das liegt in der Natur der Sache. Ja.
Was ich noch interessant einfach noch zu diesem Aspekt finde, wenn man, oder was mir auch hilft, sich immer wieder vorstellt, dieses irrational Bauchgefühl, dass es ja oft darauf zugrunde liegt, ey, okay, uns ist nicht bewusst, auf welcher Grundlage wir die Entscheidung treffen. Aber wir haben ja deutlich mehr Informationen und dieses Bauchgefühl, gibt es ja ganz viele Kriterien und die Informationen werden ja schon auch verarbeitet und sind die Sachen nur nicht bewusst halt in dem Sinne.
Absolut, absolut. Super, super guter Punkt. Voll. Ja.
Was wir vorhin hatten, diesen Aspekt des Verstehens. Und was ja immer wieder kommt, wir können nicht alles verstehen und nicht so, dass wir komplett Ursache-Wirkung zum Beispiel sagen können und dementsprechend komplett rationale Entscheidungen treffen können. In Bezug auf Sicherheit gerade. Gleichzeitig ist es natürlich gut, wenn wir mehr Informationen haben und probieren, bestimmte Sachen zu verstehen. Auch wenn es immer Vereinfachungen sind. Ne? Dass letztendlich, wir erklären uns die Welt, wir erschaffen immer eigene Modelle, wir vereinfachen, damit wir dann Rückschlüsse drehen können. Einfach vielleicht unsere einzige Möglichkeit als Mensch, Sachen zu erleben und damit umzugehen. Und meiner Erfahrung nach ist es auch immer ganz gut, ein gewisses Verständnis von sich selbst zu haben, wie man agiert, wie man durch die Welt geht, was einem wichtig ist, was einem natürlich dann wieder auch hilft, Entscheidungen zu treffen. Wie hat sich dein Verständnis von dir verändert, vielleicht im Laufe der Zeit und gerade in Bezug auf deine Rolle? Also, worin siehst du jetzt deine Rolle und inwiefern hat sie sich verändert?
Ja, gute Frage und ein absolut wichtiger Teil des Lebens, glaube ich, den ich auch mehr und mehr zu schätzen und gelernt habe. Ich glaube auch das, deswegen glaube ich, dass Gründung etwas so absolut Persönlichkeitsbildendes ist. Auch das ging eigentlich bei mir wirklich erst während der Gründungszeit los, dass ich mich deutlich mehr mit mir auseinandergesetzt habe. Weil man auch oft dazu gezwungen wird, weil man niemanden hat, dem man sich sonst verantwortlich ist als sich selbst. Ja, man ist eigentlich nur sich selbst gegenüber verantwortlich. Ja, und es gibt keinen Chef, den man fragen kann oder auf den man Entscheidungen schieben kann oder dem man Misserfolge zuschreiben kann. Und da ging es dann für mich sehr, sehr los und das habe ich dann auch mich weiter forciert. Ich habe mich nicht nur irgendwie, ich sage jetzt mal, im Arbeitskontext mit mir selbst auseinandergesetzt. Ich hatte mir relativ früh auch einen Coach besorgt, mit dem ich immer wieder gearbeitet habe. Ich habe mich sehr auch mit Achtsamkeit und auch so säkulärem Buddhismus auseinandergesetzt. Gar nicht mal aus einem Longing for Spirituality, sondern mehr nach wieder diesem Suchen nach ein bisschen besserem Verstehen, von wie ich eigentlich selber ticke. Ja? Und da habe ich einfach gemerkt, dass Achtsamkeit, Meditation eine sehr gute Möglichkeit da ist, sich eigentlich ein bisschen besser zu verstehen, ja, und ein bisschen besseres Gefühl dafür zu kriegen, wie man eigentlich tickt und was einen eigentlich so umtreibt. Und du hast nach der Rolle gefragt, und das ist, glaube ich, auch ein Ergebnis dessen. Also in Anfangszeit meiner Gründung hatte ich das Gefühl, dass ich alles können muss, dass ich leisten muss. Und da waren ganz, ganz viele Glaubenssätze, die mich sehr, sehr unter Druck gesetzt haben. Und allmählich habe ich dann in der Auseinandersetzung gemerkt, A, wo diese Glaubenssätze herkommen, aber B, dass sie mir nicht unbedingt nicht gut tun, ja, und dass sie auch gar keine oder wenig Basis haben, das ganz im Gegenteil, wenn ich schaffe, wenn ich bereit bin, Verantwortlichkeit, Verantwortung abzugeben an Leute, von denen ich glaube, dass sie so wahrscheinlich sogar besser können als ich, was es ziemlich, ziemlich wahrscheinlich ist, dass das mir selbst gut tut und auch den anderen gut. Und das war ein krasser Wechsel, auch im Rollenverständnis von mir. Jetzt geht es vielmehr darum, zu erkennen, was sind die Probleme und was könnte es benötigen, um die zu lösen. Und gar nicht mal der sein, der sie unbedingt lösen muss. Und auch damit okay zu sein, dass man es selber als nicht ist. Ja? Also so ein bisschen diese, fällt mir das englische Wort Vanity ein, also diese Eitelkeit zu haben, verstehen zu müssen, zu wollen, das auch zeigen zu müssen. Sondern okay damit zu sein, dass solange das Problem gelöst wird, es ein Erfolg ist.
Um trotzdem nochmal so ein bisschen nachzuhaken, vielleicht in diesem Punkt von Rolle. Vielleicht auch von dem Verständnis, was du am ehesten kannst oder was nicht am ehesten, sondern was du wirklich gut kannst, wo deine Stärken liegen. Wenn es darum geht, du hast gerade gesagt, erstmal Probleme zu identifizieren und vielleicht dafür zu sorgen, dass Lösungen auf den Weg kommen, ohne dass man die selbst machen muss. Es gibt ja verschiedene Sachen, ob es jetzt Leute zusammenbringen ist, ob es darum geht, ein bestimmtes Verständnis zu erlangen, bestimmte Leute zu befähigen. Als was siehst du so deine Rolle?
Ich bin jemand, der ich bin ein guter Lerner. Ich bin ein sehr guter Lerner. Ich bin auch jemand, der sich gut in Sachen reindenken kann. Ich glaube, deswegen mag ich diese Schnittstellenfunktion so sehr. Deswegen mag ich es, von allen Seiten Informationen, Meinungen, Input zu bekommen und daraus irgendwie Sinn zu machen, zusammenzuführen, Diskussionen zu leiten, die Informationen zu organisieren und dann wieder zurückzuspielen. Ja, also ich kann auch mir meine Hände dreckig machen, ich kann auch mich hinsetzen und Cold Calls machen, ja. Aber viel interessanter finde ich es, zu sagen, von allem ein bisschen was zu machen. Ich komme immer wieder darauf zurück, Schnittstellenfunktion, und ich glaube, einer meiner wichtigen Werte ist Vielfalt. Vielfalt im Tun, Vielfalt in Menschen, mit denen ich arbeite, Vielfalt in Kontexten, in denen ich unterwegs bin. Und deswegen ja, mag ich so sehr sagen, mich in Sachen reinzudenken, reinzuzoomen und dann wieder rauszuzoomen. Und dann wieder reinzuzoomen und dann wieder rauszuzoomen. Und deswegen taugt mir die Arbeit jetzt am Swiss Lab auch so, weil wir da teilweise den ganz systemischen Blick auf das System haben und uns dann aber auch so auseinandersetzen. Also als Beispiel, im ersten Moment mag es sein, dass ich irgendwie schaue, okay, die Zementindustrie ist so und so strukturiert und das sind so die großen Emissionstreiber. Und im nächsten Moment schaue ich mir mit einem Ingenieursbüro an, welcher maximale Druck und welchen Durchmesser eine CO2-Pipeline haben muss. Ja, also das ist wirklich innerhalb von einer halben Stunde bin ich gefühlt Flughöhe Weltall und Flughöhe irgendwie Hochsprunglatte, ja. Also und diesen Mix, der gibt mir ganz viel Energie.
Mega spannend. Was ich noch gut finde von wegen Vielfalt, auch gerade dieses verknüpfende Element, ist ja, wie gesagt, ganz viele Sachen sind enorm komplex. Und um wirklich was voranzubringen, macht schon Sinn, dass man sich stark fokussiert auf bestimmte Sachen. Gleichzeitig, wenn man halt sich nur auf einzelne Aspekte fokussiert, verliert man vielleicht genau diesen Blick für diese Zusammenhänge. Und es ist deswegen halt auch einfach die Bedeutung zu sagen, okay, man braucht diese verschiedenen Perspektiven, die muss man immer mal wieder einnehmen. Und es braucht einfach Leute, die halt diese verschiedenen Menschen, aber auch verschiedene Perspektiven einfach zusammenbringen.
Absolut. Dieses Raus- und Reinzoomen, das ist für mich da echt die beste Analogie oder die beste Metapher, die es gibt. Und auch in der Gründung, das war auch was wir definitiv lernen müssen, weil es prasselt auf einen so viel ein, auf das man sich fokussieren kann. Ja? Und es ist schwer, sich dann dazu zu zwingen, auch mal wieder rauszuzoomen und sich zu fragen, okay, auf das, was wir uns gerade fokussieren, zahlt das überhaupt darauf ein, wo wir hinwollen? Das war ein ganz, ganz großes Learning, was wir machen. Ja.
Lass uns da mal kurz nochmal drauf eingehen. Es ist nämlich eine Herausforderung, die nicht nur begegnet, sondern eigentlich praktischer jeden, der gründet. Dieser im Prinzip ja erstmal 1000 Sachen gleichzeitig jonglieren, aber gleichzeitig teilweise entgegengesetzten Sachen irgendwie zu integrieren, nämlich dieses Fokussieren, Sachen voranbringen. Da kann man halt nur sehr begrenzte Sachen machen, gleichzeitig immer probieren, mehrere Sachen im Blick zu betrachten, dieses endlich ins Machen und Umsetzen zu kommen, auf der anderen Seite ein Verständnis zu bekommen, zu lernen, Strategien zu erstellen, in Konzepten zu denken. Wie gehst du persönlich damit um, beziehungsweise hast du gelernt, was einfach gute Strategien sind, mit diesen entgegengesetzten Sachen ja, umzugehen?
Ja, also zwei Sachen dazu. Als erstes, glaube ich, was mir methodisch sehr geholfen hat, ist in Sprints zu arbeiten. Das ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber dieses sozusagen einer Fokusphase ein striktes Limit zu geben, zwingt einen dazu, danach wieder rauszugucken. Allein auch, wenn es nur dafür ist, zu schauen, was ist der nächste Sprint, was ist der nächste Fokus. Ja, also und auch wirklich mit harten Cuts und nicht zu sagen, ja, ich bin jetzt noch nicht ganz so weit bei der Cold-Call-Liste, ich habe irgendwie nur 50%, ich mache die nächste Woche nochmal weiter. Nee, am Ende der Woche oder am Ende des Monats zu sagen, okay, dann habe ich jetzt nur 50%, das ist der Status quo, aber lass uns doch mal schauen, sind wir dort weitergekommen? Und das führt dann direkt zum zweiten Punkt, wie kann ich schauen, ob ich weiterkomme? Was mir persönlich und uns damals sehr geholfen hat, ist ein ganz einfaches Framework. Drei Fragen, die man sich stellt, das ist jetzt sehr auf, glaube ich, auf eine Startup-Gründung bezogen. Man kann es aber, glaube ich, auf viele andere Initiativen ummünzen. Drei Fragen, die man sich stellt. Die erste Frage ist, gibt es überhaupt ein Problem? Is there a problem? Die zweite Frage ist, können wir es lösen? Can we solve it? Is there a solution? Und die dritte Frage ist, ist es das wert? Is it worth it? Und dieser Wert kann sowohl monetär sein, also ist da ein Businessmodell drin, aber kann natürlich auch Impact sein. Und wenn man sich das in so einer Matrix vorstellt, dann hat man diese drei Punkte auf der linken Seite. Und oben hat man dann sozusagen die Entwicklungsstufen die Validierungsstufen oder die Sicherheitsstufen. Also in der ersten Phase sagt man wahrscheinlich, oder man könnte man sagen, okay, wir glauben, es gibt ein Problem. Wir haben eine Idee, was eine Lösung sein könnte, und wir hoffen, dass es das wert ist. Ja. Und so kann man sich quasi, im nächsten Schritt könnte man sagen, naja, wir haben mit Leuten gesprochen und ja, es scheint indikativ ein Problem zu geben. Unsere Lösung ist vielleicht noch nicht ganz da, aber potenziell könnte sie passen. Das haben uns die Kunden gesagt. Und unsere ersten Berechnungen oder Vergleiche mit alternativen Produkten aus anderen Industrien zeigen, ja, es könnte passen. Es könnte es wert sein. Es reicht noch nicht, um zu sagen, alles klar, wir geben jetzt Vollgas, aber so kann man sich sehr, sehr granular immer weiterentwickeln und dran herhangeln. Sozusagen dann immer wieder nach einer Sprintphase Stopp machen und sagen, okay, auf dieser Matrix, wo stehen wir denn gerade? Und diese drei Fragen sorgen auch dafür, dass man sich sehr gut überlegt, gehe ich jetzt auf die Konferenz oder mache ich den Startup-Pitch oder mache ich das und das und das? All die Sachen, die auf einen tagtäglich einprasseln, wenn die nicht darauf einzahlen, diese drei Fragen weiter zu beantworten, steigende Sicherheit, dann könnte man im ersten Moment sagen, muss ich mir noch zweimal überlegen.
Ich finde auch interessant, diesen Aspekt von, ob es jetzt in Sprintarbeiten ist oder in welcher anderen Form, sondern nicht nur auf rein der Verhaltensebene anzusetzen, sondern wie kann ich mir einen Rahmen schaffen, wie kann ich mir Strukturen schaffen, also auch meine Verhältnisse zu verändern, die mich zwingen, zum Beispiel ab und zu mal eine Retroperspektive zu machen oder nicht mal Retroperspektive, doch zumindest kurz zum Überlegen und was ist der nächste Sprint, was möchte ich dort angehen?
Ja, absolut. Es ist manchmal sehr verlockend, dann diese Deadlines hinauszuzögern. Und was ich da dann bewährt hatte, ist, wir hatten einen Mentor währenddessen, mehrere, Vasco und Sebastian, die sehr stringent dafür gesorgt haben, dass wir diese Deadlines auch einhalten. Und das ist, glaube ich, noch ein weiterer Punkt, dass man sich irgendwie externe, ich nenne jetzt mal Aufpasser sucht. Also, dass man irgendwie, ich sag mal so, am Anfang von der Initiative ist man ja, habe ich eben gesagt, sich eigentlich nur selbst gegenüber verantwortet. Und das kann auch dazu führen, das ist auch in der Natur des Menschen, dass man sich auch ganz gerne mal selbst betrügt, ja. Weil man so mittendrin ist und es gerade Spaß macht oder wie auch immer. Und wenn man da irgendwie eine Instanz schafft, die einem auch zu fixen Zeitpunkten einfach mal auf die Finger schaut oder einmal wieder zurückholt oder auch ja, so ein bisschen Accountability schafft, sorgt es, hat das einen ganz, ganz großen limitierenden Effekt auf die eigene, sozusagen, Selbstbetrügen, auf das eigene Selbstbetrügen, und gleichzeitig sorgt es für unglaublich viel mehr Effektivität und Effizienz.
Ich bin voll bei dir. Wie wichtig ist, ob es jetzt Accountability-Partner sind und in welcher Form irgendwie externe Leute, gerne auch Mentoren oder ja, professionelle Coaches, in welcher Form auch immer. Wenn wir jetzt so langsam zum Ende kommen, ich habe das Gefühl, die Zeit ist eh extrem schnell verflogen wieder. Wir haben noch so viele Themen, worüber wir reden könnten. Vielleicht nochmal diesen Aspekt von der Gründung und gerade im Zug, welche Erfahrungen du gemacht hast. Wenn du jetzt vielleicht sich wieder eine Möglichkeit ergibt für eine Gründung, wo du sagst, du hast den Eindruck, dass du dort mehr Impact haben könntest. Was wären Sachen, die du vielleicht wesentlich anders machen würdest als bei deiner ersten Gründung, beziehungsweise einfach aufgrund, worauf du achten würdest durch die ganzen Erfahrungen, die du seitdem gemacht hast?
Also ich glaube, das Zentrale ist, das ist für mich ein sehr, sehr wärmendes Gefühl, dass ich sagen würde, ich würde sofort wieder gründen. Ich glaube, das ist schon mal eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis, die Menschen für sich danach haben. Man weiß man halt einfach, ob es was für einen ist oder nicht. Ja? Und das ist es definitiv. Ich glaube, ich würde noch mehr Fokus darauf legen, wirklich zu verstehen, ist das, was ich glaube, anzugehen, wirklich ein Problem? Oder ist es nur, ich sag mal, ein Zeiteffekt? Ja, also andersrum gesagt, ist das, was ich entwickle, ein Painkiller oder ein Vitamin? Ist es was nice to have? Oder ist es was wirklich, wo den potenziellen Kunden gerade die Haare brennen und ich sorge dafür, dass ich das lösche. Ja, brennt da gerade was, dann lösche ich das. Nur wenn ich das Gefühl habe, würde ich das nochmal angehen. Da würde ich nochmal deutlich, deutlich mehr Wichtigkeit in der Validierung dessen draufstecken. Zweitens, ich würde mir ganz genau anschauen, das, was ich jetzt angehe, hat es nicht nur erhofft einen Impact, sondern kann ich mit ziemlich großer Sicherheit sagen, dass es tatsächlich einen signifikanten Impact haben wird. Das ist eines der Probleme, warum, so ich sag jetzt mal 2008 bis 2012, die erste Cleantech-Startup-Phase so wenig erfolgreich war. Da gab es schon mal signifikantes Investment und viel Support für, ich sag jetzt mal, nachhaltige Startups, die sich mit der Klimakrise, damals auch irgendwie eher Klimawandel, auseinandersetzen wollten und dagegen kämpfen wollten. Und da war unglaublich viel Hype drin, aber die haben sich nicht dezidiert damit auseinandergesetzt, das, was wir hier entwickeln, kann das wirklich einen Impact liefern? Sowohl die Technologie kann die das liefern, als auch das Marktumfeld und so weiter und so fort. Und das hat erstmal dazu geführt, dass dann das ganze Geld und der ganze Hype, der da reingefallen ist, dann ist die Bubble geburst und erstmal war der Brachland. Ja? Und jetzt geht es so langsam wieder los. Ich glaube, deswegen ist absolut entscheidend, dass jetzt jeder, der irgendwie im Impact-Bereich unterwegs ist, und ich glaube, das wird auch immer mehr von auch Leuten, die potenzielle Geldgeber sind, erkannt, dass Impact nicht ein Byproduct ist und Impact auch nichts ist, was jetzt erstmal im allerersten Schritt nur hergewünscht ist, ja, oder forecasted ist, sondern dass man sich im selben Schritt, wo man das Problem validiert, auch validiert, ob tatsächliches Impact-Potenzial besteht. Weil sonst stehen wir in 3 bis 5 Jahren wieder da und sagen auch diese ganzen Biochar-Startups oder Direct-Air-Capture-Startups oder Afforestation-Startups, ist alles schön und gut. Die haben uns versprochen, dass wir damit wirklich was leisten können. Aber niemand hat sich von Anfang an angeschaut, ob der Impact tatsächlich realisierbar ist. Und da würde ich auch in einer potenziellen eigenen Gründung sehr, sehr viel Arbeit reinstecken und sehr viel Gehirnschmalz reinstecken, um wirklich zu checken, okay, das, was ich jetzt mache, kann das tatsächlich nachweislich. Auf Basis der Informationen, die ich habe, natürlich weiß ich jetzt, habe ich begrenzte Informationen, aber kann das auf Basis der Informationen, die ich habe, wirklich, wirklich einen Unterschied machen?
Und diese beiden Punkte nochmal vielleicht zusammen betrachtet, finde ich, oder nochmal anders, was man ja ganz oft hört, ist genau dieser Punkt, man soll sich viel mit dem Problem beschäftigen und man soll halt gerade das Schmerzmittel und nicht die Vitamine verkaufen, weil die Leute wollen das Schmerzmittel, das, wo halt wirklich ein Problem ist. Gleichzeitig ist halt genau diese Analogie, die oft genommen wird. Und da ist ja das Schmerzmittel wollen die Leute, das ist, was sich verkauft. Gleichzeitig ist das, was die Symptome bekämpft. Und vielleicht nicht unbedingt Vitamintabletten, aber generell vielleicht gesundes Gemüse, was auch immer, so besser von gesunden Sachen, die was jetzt nicht das Sexy ist, nicht das, was die Leute gerne kaufen, aber vielleicht das, was das Problem nachhaltig lösen würde. Wie können wir das zusammenbringen? Wie passt das zusammen?
Ja, absolut. Hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Was ich leider erkennen musste, auch mit meiner Gründung, ist es ganz schwer, einen Markt für etwas zu schaffen, der noch nicht existiert. Also, wir haben Solaranlagen inspiziert und optimiert und haben das am Anfang sowohl im B2C als auch im B2B-Bereich gemacht. Wir haben dann nach anderthalb Jahren gesagt, okay, B2C-Bereich macht das derzeit keinen Sinn. Ganz einfach, weil die Solaranlagen noch zu gut im Schuss sind. Die sind ganz banal gesagt noch nicht kaputt genug. Und gleichzeitig ist das Bewusstsein bei den Anlagenbesitzern auch noch nicht da, dafür, dass es jetzt trotzdem schon Sinn machen würde, prophylaktisch sich die Anlagen anzuschauen. Also sozusagen das Bewusstsein, um in deiner Analogie zu sprechen, war noch nicht da, dass man gesundes Gemüse essen sollte, um dafür zu sorgen, dass man hinterher keinen Painkiller braucht. Ich glaube, also da kommen wir dann am Ende wieder auf das Thema Verhaltensänderung zurück, ja, und wie schwer das ist. Ich glaube, einen ganz großen Punkt kann dort Regulatorik bringen, sowohl CO2-Preis als auch Preise, also reale Preise, also wie es Penny jetzt in dem einen Supermarkt mal zum Beispiel gemacht hat, um auf die Produkte wirklich draufzuschreiben, was kostet es eigentlich. Genauso glaube ich aber, dass die öffentliche Hand auch vorweggehen kann und sozusagen Märkte schaffen kann. Sie hat das Mandat und sie hat auch die Möglichkeit. Das heißt, warum, auch in deiner Analogie wieder, warum sorgt nicht einfach die öffentliche Hand dafür, dass in allen öffentlichen Institutionen ausschließlich, ich will jetzt keinen Vegetable drauf beschwören, ja, aber ausschließlich regionale, nachhaltige Produkte eingekauft und verkauft werden. Und plötzlich hast du einen Markt. Ja? Dann hast du so ein bisschen das Henne-Ei-Problem schon etwas gelöst. Also da sehe ich das Potenzial, dass sich jetzt natürlich auf die Schnelle einen Markt heraufbeschwören lässt. Dem bin ich ein bisschen skeptisch gegenüber. Und ich befürchte, dass trotz aller systemischer Perspektive in der Kürze der Zeit und mit der Dringlichkeit des Problems, was wir haben mit der Klimakrise, wir uns auch die Symptome anschauen müssen. Also wir müssen uns auch anschauen, wie können wir jetzt und nicht übermorgen jetzt dafür sorgen, dass Industrien, die heute noch CO2 in die Luft schmeißen, es nicht mehr tun. Dass dahinter vielleicht eine komplette Industrietransformation eigentlich nötig ist, das steht auf einem anderen Blatt. Und ich glaube, die wird auch passieren, die wird auch nötig sein. Aber das sollte nicht Entschuldigung dafür sein oder Argumentation dafür sein, warum wir die wichtigen Symptome jetzt nicht angehen.
Und für mich passt das eigentlich super zu dem, was ihr auch beim SoSlab macht. Und wenn ich es richtig verstanden habe, kennt ihr gerade zwei große Schwerpunkte auch. Einerseits dieses auf, sag mal, systemischer Ebene zu analysieren, welche Rolle, welche Möglichkeiten haben große Institutionen. Und danach zu schauen, gerade auch auf der Unternehmensebene, welche Veränderung kann da passieren? Sind es diese zwei Schwerpunkte vor allem?
Richtig, ja.
Wenn wir mal das, was wir gerade besprochen haben, darauf beziehen, was sind so vielleicht die wesentlichen Erkenntnisse, auch gerade auf vielleicht von diesen zwei Ebenen?
Also ich fange mal mit Unternehmensseite an. Ich glaube, eine zentrale Erkenntnis, die wir gemacht haben, ist nicht, dass es Bewusstsein fehlt. Also ich glaube, darüber sind wir hinweg. Ich glaube, gerade in den schwer zu dekarbonisierenden oder viel emittierenden Industrien ist das Bewusstsein da, dass was passieren muss. Ich glaube, das Problem ist eher, dass so ein bisschen Analyse-Paralyse besteht. Ja? Also sie schauen sich alle an, welche Optionen es gibt, aber niemand möchte falsche Entscheidungen treffen. Es ist jetzt nur noch, es ist Status quo, noch nicht klar, ob es, welche Technologien in bestimmten Industrien dafür sorgen werden, dass wir dekarbonisieren. Und niemand möchte auf der Verliererseite stehen. was dazu führt, dass erstmal keine Entscheidung getroffen wird. Ja, was natürlich keine geile Konsequenz ist des Ganzen. Und im Grunde ist das, was wir hauptsächlich da versuchen zu schaffen, versuchen Klarheit zu schaffen über die bestehenden Technologien, und erstmal eine Entscheidungsgrundlage zu schaffen, damit die aus dieser Paralyse rauskommen und endlich Entscheidungen getroffen werden können. Das auf Unternehmensseite. Ich glaube, auf Systemseite geht es vor allem darum, zu zeigen, dass es Lösungen gibt und Menschen miteinander zusammenzubringen. Weil wir sprechen einfach, dadurch, dass wir diese Schnittstellenfunktion haben, mit sehr vielen verschiedenen Playern. Industrie, Technologieprovider, öffentliche Hand, Regulatorik, Startups, etabliertes Unternehmen. Und so ein bisschen als Ergebnis des Fokuses, das die einzelnen Player immer haben, sehen sie oft gar nicht, was im ganzen System passiert. Und manchmal reicht es schon, wenn es dann jemanden gibt, der ihnen mal aufzeigt, ach übrigens, das ganze System sieht so aus, die und die arbeiten schon daran, vielleicht wird es mal Sinn machen, wenn ihr dazu sprecht. Und dann können tolle Synergien entstehen. Und auch tolle neue Erkenntnisgewinne stattfinden. Und ich glaube, dafür ist die Schweiz besonders gut, weil einfach ob der Größe die Wege kürzer sind, als es zum Beispiel in Deutschland der Fall wäre. Ja? Was nicht heißen soll, dass es in Deutschland nicht möglich ist. Ich glaube, in Deutschland ist es dann vielleicht weniger der Bund, der direkt drin ist, sondern es ist vielleicht eher regionale Organisationen oder es ist irgendwie eher auf Landesebene passiert das Ganze oder also das Ruhrgebiet ist ja prädestiniert dafür, zum Beispiel, dass dort das System der alten Industrie sich transformieren kann. Und in der Schweiz haben wir das Glück, dass es halt möglich ist, mit dem Bund, mit dem Umweltministerium, mit dem Energieministerium zu sprechen und sie darüber zu informieren, was wir auf Unternehmensseite sehen. Genau auch andersrum. Ich glaube, das ist absolut wichtig, dass das passiert, aus systemischer Perspektive, dass die Player, die in dem System aktiv sind, miteinander sprechen. Erstmal verstehen, wie sieht dieses System überhaupt aus?
Was ja auch stark wird zu deiner Perspektive, ne? Vom Verbinder, von diesen verschiedenen Ansatz, verschiedenen Sachen immer zusammenbringt. Was ist da die größte Herausforderung? Denn oft ist es einfach gesagt, okay, verschiedene Organisationen, verschiedene Stakeholder oder auch einfach Akteure in einem bestimmten System müssen einfach besser miteinander reden, einfach besser miteinander kommunizieren oder am besten an einem Strang ziehen. Klar, offensichtlich, leicht gesagt, nicht wirklich so leicht umgesetzt. Woran siehst du die größte Herausforderung?
Ja, ich denke, natürlich haben alle Stakeholder in so einem System ihre eigenen Agenten. Und das ist auch absolut natürlich und verständlich. Teilweise sind diese aber auch konträr oder zumindest nicht super übereinstimmen. Und ich glaube, das ist das größte Problem. Also wenn es beispielsweise, da spreche ich jetzt nicht vom Schweizer Bund, sondern ich sage jetzt aber mal von einem Bund. Wenn es um einen Bund ginge, der hat natürlich das Interesse, dass die Industrie die ersten Schritte geht und sagt, wir dekarbonisieren, weil das zahlt auf sein Net-Zero-Ziel ein. Gleichzeitig sagt die Industrie, naja, aber ohne finanzielle Unterstützung von einem Bund ist es ganz schön schwer, diese Schritte zu gehen, weil wir sind natürlich auch unseren Shareholder oder anderen Entitäten dazu verpflichtet, irgendwie schwarze Zahlen zu schreiben. Und das zusammenzubringen, ist nicht immer einfach. Und ich glaube, das ist auch die größte Herausforderung. Und da muss man, ich glaube, das gilt für viele Kontexte, jetzt Wege finden, diese Interessen so zu alignen und gleichzeitig auch verständlich zu machen, dass, wenn wir alle das Ziel haben, die Klimakrise zu bewältigen, es nicht ohne Einschränkungen geht. Dass nicht jeder my way or the highway sagen kann, sondern dass es ja um Kompromisse geht. Und das ist definitiv die größte Herausforderung. Aber ich bin sehr zuversichtlich und sehr auch begeistert von der Bereitschaft, die ich tatsächlich sehe, in allen Stakeholdern. Also wenn du mich, glaube ich, fragst, ob ich optimistisch bin, ob wir das Ob wir das reißen können, würde ich sagen, ja, das kriegen wir hin, das wird nicht einfach. Aber ich glaube auch, den Kopf in den Sand stecken ist jetzt auch keine Option.
Ja, finde ich gut. Ich glaube sowieso, was die Alternative, als optimistisch zu sein, weil wenn wir es nicht schaffen, dann ja, dann ist halt auch doof, dann schaffen wir es nicht. Und die einzige Möglichkeit, dann finde ich, lass uns optimistisch sein, lass uns die Sache positiv angehen. Selbst wenn es da nicht klappt, war es, glaube ich, die beste Herangehensweise, als zu sagen, ey, ja, alles scheiße, alles doof.
Voll, ja, und lass uns auch, es ist auch okay, dabei trotzdem Spaß zu haben, ja. Also es ist auch okay, sich bei Arbeit mit einem Sinn auch Spaß zu haben und sich dabei nicht nur purpose-mäßig gut zu fühlen, sondern auch einfach als etwas arbeitsmäßig gut zu fühlen. Ja? Also was mich immer auch zu Gründungszeiten schon ein bisschen gestört hat, war so dieser, gerade aus den USA, ein bisschen mehr kommende Kult über, ja, Gründen ist auch Leiden, ja, und bis wir Ramen Profitability hatten, haben wir irgendwie wirklich uns quasi im Keller unserer Eltern verschanzt und nur von Fertigtutensuppen gegessen und davon gelebt. Also nee, ich finde, also Schaffen und Unternehmertum ist auch eine Möglichkeit, was Gutes für die Welt zu schaffen, aber auch ja, sich selbst sein Leben zu gestalten. Und das muss ganz dezidiert kein Leiden involvieren. Ja, es gibt mal Scheißphasen, keine Frage. Man fliegt mal auf die Presse und ist auch kacke, wenn man irgendwie dreimal jemanden versucht anzurufen und jedes Mal irgendwie hört, nein, kein Interesse. Aber nichtsdestotrotz kann man sich die Rahmenbedingungen immer noch selbst schaffen. Ja? Und das ist mir ultra, ultra wichtig, dass das bei aller Ernsthaftigkeit und bei aller Dringlichkeit des Ganzen auch nochmal rumkommt, weil das Ganze ist irgendwie Gründen, aber auch der Kampf gegen die Klimakrise ist ein Marathon, das ist kein Sprint. Das bringt nichts, wenn wir irgendwie alle am Ende des Jahres 2021 Burnout haben und dann 2022 irgendwie alle im Bett liegen und gar nichts mehr das Ganze angehen können. Da hat niemand gewonnen, weder wir noch die Welt.
Bin so bei dir. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man ruhig immer wieder sagen sollte und sich immer wieder bewusst machen sollte. Und es ist passiert so schnell, dass man vielleicht sich so in dem Kurs verliert, immer sieht, hey, es ist dringlich und die Sachen sind auch dringlich, da muss was passieren. Gleichzeitig heißt es nicht, dass man schlecht mit sich umgehen muss und man wird nicht morgen die Welt retten, sondern es ist ein langer Prozess. Und dabei ist es halt besser, wenn man Spaß hat, dann sind die Ergebnisse meistens auch deutlich besser. Gleichzeitig muss man auch einfach in der Lage sein, die Arbeit langfristig zu machen.
So ist es, ja. Eine Sache dazu glaube ich noch, und das ist, glaube ich, immer wichtig, dass man natürlich, oder ich jetzt auch aus einer absolut privilegierten Position spreche, dass ich die Freiheit habe, diese Entscheidung so zu treffen und sagen zu können, dass ich mir einen Job aussuche, bei dem ich weiß, dass ich Spaß habe und irgendwie für die Welt tun kann. Ich weiß, dass das für einen Großteil von Menschen nicht so ist. Und sich das glaube ich, immer auch wieder selbst einzugestehen, sorgt noch umso mehr dafür, dass ich dankbarer und mehr zu schätzen weiß, was ich mag.
Wenn wir, weil du gerade so ein bisschen auch vielleicht, ich will nicht sagen falsches Bild, aber nicht unbedingt förderliches Bild von so Unternehmertum angesprochen hast, was siehst du so als die schlechtesten Ratschläge, vielleicht aber auch Missverständnisse in dem ganzen Bereich Klimaschutz?
Ein zentrales Risiko, was ich sehe, und was vermeintlich auch auf einem Missverständnis beruht, ist, dass ein Offset genug ist. Das ist er nicht. Offsets, also ein Ausgleichen von CO2-Emissionen, sollte nur die absolut letzte Ratio sein. Und das weiß ich nicht, ob das schon bei allen Unternehmen, die auch gerade Net Zero Pledges in den letzten Jahren gemacht haben, so angekommen ist. Es wird Möglichkeiten geben, CO2 aus der Luft rauszubekommen, auch in erheblichem Ausmaß, und da müssen wir dran arbeiten, dass das geht, weil das wird uns am Ende auch den Arsch retten für die Emissionen, die wir nicht verhindern können. Aber diesen Teil sollten wir so gering wie möglich halten. Und alle anderen sollten wir versuchen zu vermeiden. Und das ist, glaube ich, eines der verbreitetsten Missverständnisse oder Verständnisse von Nachhaltigkeit, dass es reicht, Emissionen auszugleichen. Das ist nicht so. Weil wenn es so wäre, dass alle Unternehmen, die jetzt sagen, wir wollen Net Zero werden und dass alle nur mit Offsets machen wollen, das schaffen wir nicht. Also so viel Platz auf der Erde haben wir nicht, um genug Bäume zu pflanzen, um genug Direct Air Capture zu installieren, um genug Biomasse zu pflanzen, zu bauen, die wir anschließend verfeuern. Das reicht nicht. Das heißt, ganz, ganz zentral, Carbon Removal und Offsets sind nur für die Emissionen, die wir wirklich nicht verhindern können. Als Ultima Ratio. Das ist, ich glaube, eines der absolut zentralen Punkte, wenn es jetzt darum geht, dass sich auch Unternehmen und Menschen Gedanken darum machen, wie man konkret etwas tun kann, wie man einen Plan machen kann. Und ich glaube, als zweites vielleicht, also obwohl ich an Technologie arbeite und ich auch glaube, dass Technologie eine absolut zentrale Rolle haben wird, dass es nicht ohne Technologie gehen wird, bin ich auch gern Techno-Optimist. Ja? Also Technologie wird uns nicht komplett retten können. So, es wird nicht anders gehen, als dass wir uns alle uns selber anschauen und überlegen, den Lebensstil, den ich gerade führe, ist das etwas, was ich guten Gewissens in die nächsten 20, 30, 40, 100 Jahre führen kann und möchte? Und wenn nein, welche Schritte kann ich tun, um ihn zu verändern? Bei aller Hoffnung, bei allem Glauben an technologischen Fortschritt, den es gibt und den es geben wird, ist das, glaube ich, eine Haltungsfrage, die wir uns alle stellen sollten. Was auch da wiederum, es geht hier nicht um Selbstkasteiung und nicht darum, keinen Spaß mehr am Leben zu haben. Ja? Aber vielleicht mal zu überlegen, was sind Sachen, die mir nachhaltig keinen Wert im Leben schaffen, und überlegen, ob man die wirklich braucht. So ein bisschen die Minimalismus-Enkel.
Finde ich gut. Und gerade auch mit diesen, was wir immer mal wieder angesprochen haben, wenn es um Verhaltensänderung geht, ein bisschen Verständnis zu dem, wie wir Menschen agieren, immer dieses zum Beispiel eine starke Tendenz zu kurzfristiger Befriedigung, die oft halt einfach nicht nachhaltig ist und nicht das ist, was uns so ja wirkliche zufrieden macht. Also da mal zu fragen, okay, was ist es überhaupt, was mir wirklich wichtig ist im Leben, was brauche ich und was macht mich nachhaltig zufrieden und wo probiere ich immer diesen kurzfristigen Sachen eher nachzugehen, weil oft sind es auch, wenn wir mal überlegen, was langfristig ist, die Sachen, die dann auch nicht nur für uns nachhaltiger sind, sondern eben für die Gesellschaft, für die ganze Welt.
Richtig, ja. Ich glaube tatsächlich, das ist ein interessanter Punkt, wenn es eine Sache gäbe, wo ich sagen würde, da sehe ich verhaltensänderungsmäßig Potenzial, ist, dass wir irgendeine Möglichkeit finden, dass sich Leute mehr mit sich selbst auseinandersetzen und mehr und reflektierter werden. Wenn ein Changemaker eine oder mehrere Changemaker Lösungen für diese Herausforderung finden, wäre das großartig. Weil ich glaube, Selbstreflexion und Auseinandersetzung mit sich selbst führt zwangsläufig genau zu diesen Fragen, die du gerade gestellt hast.
Ja, spannender Punkt, spannender Gedanke. Ich glaube, es ist ein guter Punkt, Marianne, so, um einen Abschluss zu finden. Vor allem dieses erstmal, ja, Selbstreflexion, aber auch immer wieder diesen Punkt nochmal, okay, was bringt mir Freude, was macht mich wirklich zufrieden und wie kann ich das vielleicht auch jetzt einfach in meiner Arbeit finden? Vielleicht aber auch nicht gerade auf Kosten von anderen Sachen, sondern einfach zu schauen, ja, was ist eine gute Möglichkeit? Gibt es noch irgendwie Sachen, die du sagst, die sind dir zu kurz gekommen oder die du einfach grundsätzlich nochmal neu reinbringen möchtest?
Nee, ich glaube, wenn ich zwei Sachen sagen würde, oder wenn ich meine zwei biggest learnings festhalten würde, ist das eine, gründen kann jeder, auch ein Lehrer. Ja? Also nur weil du irgendwie noch nie eine Bilanz gesehen hast oder gelesen hast, heißt das nicht, dass du nicht gründen kannst. Ganz im Gegenteil. Das ist alles Zeug, was man lernt, während man es tut. Und das Zweite, ich glaube, gründen, und damit meine ich gründen in jeder Art, also ob es jetzt irgendwie ein For-Profit-Startup ist oder eine NGO oder eine Initiative, ist eine wahnsinnig geile Möglichkeit, auf der einen Seite an etwas zu arbeiten, was einen begeistert, was idealerweise auch noch Sinn hat, nicht nur für sich selbst, sondern für andere. und gleichzeitig sich sein Leben so zu gestalten, wie man es gerne möchte. Sage ich, der jetzt gerade in einem Anstellungsverhältnis ist. aber das ist, ja, das, wenn das hängen bleibt, dann ist das sehr, sehr wichtig. Das ist wirklich eine tolle Möglichkeit für dich selbst und für die Welt.
Voll gut, danke nochmal zum Betonen. Marian, wo kann man mehr über dich erfahren, beziehungsweise auch über das SusLab? Gibt es irgendwas, wo du Leute hinschicken möchtest?
Ja, also SusLab, sehr gern www.suslab.ch. Wir müssen jetzt bald auch eine neue Website haben, da erfahrt ihr alles über was wir so wirklich machen, wer auch bei uns im Team ist. Und mich könnt ihr am besten bei LinkedIn erreichen. Marian Krüger, ja, ich glaube, man findet mich. Und falls da auch über SusLab.
Gut, SusLab werde ich auch nochmal verlinken, wie die ja, viele andere Sachen, die wir besprochen haben. Finde immer in den Shownotes oder unter www.changemakerpodcast.de. Marian, vielen Dank für den Austausch, für deine Einblicke und aber natürlich auch für deine Arbeit.
Super gerne, Simon. Danke für deine Zeit.
Das war Changemaker. Links zu erwähnten Ressourcen dieser Folge findest du in den Shownotes oder unter www.changemakerpodcast.de. Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, hole dies jetzt unbedingt nach, damit du keine Folge verpasst. Bis zur nächsten Folge.